Ich bin Lehrerin an einem Förderzentrum und da haben wir festgestellt, dass an den Schulen ganz unterschiedliche Möglichkeiten vorhanden sind von der Hardware. Insgesamt hat es sehr lange gedauert, bis wir überhaupt irgendeine Form von Tablets für die Schüler zur Verfügung hatten, die wir einsetzen konnten.
Hinter der Waschmaschine, der Politik-Podcast,
der beschreibt, warum Gesetze geworden sind, wie sie sind und wie man sie hätte besser machen können.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ich bin Kim.
Und ich bin Flavia.
Und wir freuen uns sehr, jetzt endlich mit unserer ersten inhaltlichen Folge zu starten. Dafür wollen wir ja erstmal unsere beliebte Rubrik, den Design-Check, reinbringen. Flavia, was hast du uns denn heute für den Design-Check mitgebracht?
Ja, da wir jetzt tatsächlich ja noch ganz am Anfang sind, haben wir uns recht viel mit Technik auseinandergesetzt und wir haben ein Mikrofon gekauft von Rode. Die sitzen in Australien und die haben so eine blöde Verpackung. Wenn man die aufreißt, dann ist es richtig kaputt. Und ich wollte die zurückgeben bei Saturn. Und der hat halt gesagt, nee, mit dieser aufgerissenen Verpackung kann er das nicht weiterverkaufen. Dann habe ich gesagt, naja, man kann sie ja nicht anders auch aufreißen. Dann meint er, das versteht er, aber trotzdem kann er es nicht weiterverkaufen. Und ich finde, das ist schlechtes Design, wenn man Technik verkauft, damit wirbt, dass man es zurücknimmt, dass kein Problem ist, innerhalb von 2 Wochen etwas zurückzunehmen, aber es nicht möglich ist, das so aufzureißen, dass sie es zurücknehmen.
Ja, ich erinnere mich an diesen Design-Fail.
Diesen Design-Fail, genau. Und Kim, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe auch einen Design-Fail, der aber sich durchzieht momentan. Und zwar gab es früher so eine In-Ear-Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, die ohne Kabel sind, die solche Buttons hatten. Und neuerdings sind sie alle immer nur mit Touch. Und das führt bei mir andauernd dazu, dass irgendwie Voicemail an oder Voice irgendwas angemacht wird. Das kann man auch nicht ausschalten, das habe ich schon versucht. Und ich irgendwie aus Versehen irgendwen aus meinem Telefonbuch anrufe. Und das ärgert mich sehr, weil ich immer mit denen laufe und Sport mache und ähnliches. Und deswegen halt ich jetzt immer beim Sport einfach meinen Flugmodus anmachen muss, damit ich nicht wild Leute anrufe. Das finde ich wirklich ein Design-Fail, besonders, dass man es nicht ausschalten kann. Also ich habe mich sogar bei den Herstellern mich an die gewandt und habe gefragt, ob ich das irgendwie ausschalten kann, aber es geht nicht.
Das klingt tatsächlich nicht besonders praktisch, aber ich fände es witzig, wenn du mich beim Joggen mal anrufst.
Ja, das mache ich auch gerne, aber vielleicht gewollt, nicht aus Versehen.
Das stimmt.
Gut, dann wollen wir auch zu unserem ersten Thema kommen, auf das ich mich sehr freue, dem Digitalpakt Schule. Wie die Lehrerin vor dem Intro schon berichtet hat, hat es mit der Hardware in den Schulen eine Weile gedauert. Mit den Gründen und dem Thema insgesamt wollen wir uns jetzt etwas ausführlicher beschäftigen, weil jetzt auch bald der Digitalpakt 2.0 kommt und das ja der perfekte Moment ist, um das Ursprungsgesetz einmal irgendwie tiefer zu beleuchten. Das Wichtigste an einem Gesetz ist ja immer das Ziel. Flavia, du bist ja unsere Digitalpakt-Expertin. Welches Ziel hat der Digitalpakt Schule?
Ja, der Digitalpakt Schule wurde 2016 ins Leben gerufen und ist ein Förderprogramm des Bundes für die Digitalisierung der Schulen, ursprünglich aufgelegt mit 5 Milliarden Euro, damit die Schulen sich WLAN ausbauen können, Tablets anschaffen können und Schulclouds einrichten.
Und also hauptsächlich Hardware, oder?
Hauptsächlich Hardware, genau. Und die Systeme haben wir ausgewählt, weil da alles drin ist. Also da ist ein Regierungswechsel drin, da ist Streit zwischen Opposition und Regierung drin und zwischen Bund und Ländern. Das ist dann genau der Blick hinter die Waschmaschine. Und natürlich, weil, wie du eben erwähnt hast, der Digitalpakt 2.0 kommen soll. Johanna Wanka war die Bildungsministerin der CDU, die das 2016 erstmalig vorgeschlagen hat und die 5 Milliarden ins Schaufenster gestellt. Es ging darum, die IT-Kenntnisse deutscher Schüler zu verbessern und Schüler besser auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, weil mehr Berufe IT-Kenntnisse verlangen.
Warum hat das jetzt so lange gedauert?
Genau, jetzt steigen wir ein in den Blick hinter die Waschmaschine. Da würde ich gerne, das würde ich gerne Olaf Scholz direkt überlassen, das zu erklären. Der hat es nämlich ganz schön gerechtfertigt 2018 im Bundestag.
Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass unsere Schulen die Standards erfüllen, die wir uns für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland vorstellen? Die Vorstellung ist ziemlich klar. Wir wollen Schulen, die am besten ausgestattet sind, was die bauliche Qualität betrifft, aber auch was Fragen zum Beispiel der digitalen Infrastruktur und der Anbindung unserer Schulen betrifft. Das alles sind ganz wichtige Dinge, über die überall immer wieder diskutiert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass neben den unglaublich hohen Mitteln, die die Länder und Gemeinden für unsere Schulen bereitstellen, auch der Bund sich daran beteiligt, damit diese wichtigste Zukunftsentwicklung in unserem Land nach vorne bewegt werden kann.
Muss man natürlich noch dazu sagen, dass Olaf Scholz damals noch Finanzminister war. Und er rechtfertigt das so, weil die Länder auf die Barrikaden gegangen sind. Und da fragt man sich natürlich, warum sind die auf die Barrikaden gegangen? Ich meine, ihnen wurden 5 Milliarden Euro angeboten für die Finanzierung ihrer Bildung. Wieso nehmen sie die nicht einfach? Und das haben sich viele Leute gefragt, wieso das dann auch so lange gedauert hat. Weil zwischen der Ankündigung, als Frau Wanka es ins Schaufenster gestellt hat, diese 5 Milliarden und dem Abschluss liegen 3 Jahre. Und wenn sich doch alle einig sind, dann ist es natürlich schwer nachzuvollziehen. Und da kommt jetzt der Föderalismus ins Spiel. Weil wir haben im Grundgesetz einen Artikel, der 91c, der da lautet, Bund und Länder können bei informationstechnischen Systemen zusammenwirken. Und Frau Wankers Idee war, dass man über diesen Artikel gehen kann und somit den Bund ermächtigen, Geld in die Digitalisierung von Schulen zu stecken. Das haben die Länder allerdings anders gesehen. Die haben gesagt, nee, Moment mal, ihr könnt euch da nicht einfach so einmischen. Und was Johanna Wanke auch noch auf die Füße gefallen ist, ist, dass es 10 Jahre zuvor eine Föderalismusreform gab, bei der man eigentlich die Kompetenzen von Bund und Ländern entflochten hat und ziemlich klar gesagt hat, naja, Bildung ist Ländersache, es sei denn, eine Kommune ist finanzschwach, dann darf der Bund unterstützen. Und diese Ausnahme, die wurde diese Regelung, die wurde gebrandet als Kooperationsverbot. 10 Jahre lang hat die Opposition, hauptsächlich Grüne und FDP im Bundestag, muss man dazu sagen, weil die Grünen im Land, insbesondere durch Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, der dort Ministerpräsident ist, etwas ganz anderes vertreten haben. Und dieser Streit darüber, ob man jetzt das Grundgesetz grundsätzlich ändern muss und dieses Kooperationsverbot aufheben oder ob man über diesen 91c gehen kann, der hat dann so lange gedauert.
Und wieso ging das nochmal inhaltlich nicht mit dem 91c?
Weil auch 2016, 17, 18 schon klar war, dass der Bund auch bei weiteren Themen rund um die Schule unterstützen möchte. Und zwar beispielsweise bei dem Ausbau der Ganztagsschulen oder bei weiteren Themen, die noch anfallen können. Und hätte man das mit dem 91c gemacht, dann hätte der Bund auch nichts im Gegensatzzug verlangen können für die Gelder, also keine pädagogischen Konzepte. Und das war dann auch ein Grund, weswegen man diesen Weg doch nicht gewählt hat.
Ah, okay. Und worüber streiten sich Bund und Länder da jetzt genau?
Sie streiten sich tatsächlich über diese Kompetenzverflechtung. Also wie viel darf der Bund mitmischen bei dieser Bildungssache, die den Ländern wirklich hochheilig ist? Und vor allem, was die Länder halt sagen, ist, sie wollen keine Programmmittel, sondern sie wollen Steuermittel. Sie sagen, das ist unsere Aufgabe, dann Bund, stell uns doch die Steuermittel einfach grundsätzlich zur Verfügung, statt es uns über begrenzte Programme zukommen zu lassen. Aber zu dem Streit. Also der Streit ging tatsächlich auch in die Richtung, dass die Länder sich ein bisschen erpresst gefühlt haben. Dass der Bund sagt, na ja, komm, trag doch diese Grundgesetzänderung mit und ihr bekommt dafür die Gelder. Und da hat Winfried Kretschmann das auch als süßes Gift für die Länder bezeichnet. Und da würde ich ihn gerne nochmal mit einem Zitat von 2018 zu Wort kommen lassen.
Nun nicht einmal ein ganzes Jahr später soll die 2006 vorgenommene Entflechtung von Zuständigkeiten von Bund und Ländern nunmehr vollends zurückgenommen und die föderale Ordnung erneut stark zugunsten des Bundes verschoben werden. Dieser Gesetzentwurf ist nichts anderes als süßes Gift für die Länder und damit gefährlich. Denn die Bundesregierung versucht nichts anderes als Zuständigkeiten zu vermengen, Verantwortlichkeiten zu verwischen und den Bundeseinfluss auf die Aufgabenerfüllung der Länder und Kommunen in einem Umfang auszudehnen, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Mit dieser Aushöhlung des Föderalismus muss Schluss sein und das Land Baden-Württemberg wird dem Widerstand entgegensetzen.
Die Bundesregierung musste es jetzt nun also allen recht machen. Dadurch, dass sie sich entschlossen hatte, das Grundgesetz zu ändern, brauchte sie die Zweidrittelmehrheit, also die Opposition, und sie brauchte die Länder im Bundesrat. Und das war dann ein schwieriger Aushandlungsprozess, in dem man auch den Eindruck nicht los wird, dass die Bundesregierung den Ländern nicht traut, dass sie das mit der Digitalisierung an den Schulen vernünftig machen, weil sonst hätte sie sich ja für einen anderen Weg entschließen können. Und 2019 kam diese ganze Sache ja dann zum Ende. Wie kam sie zum Ende? Mit dem Schleudergang der Waschmaschine zum Schluss. Also im November 2018 hat der Bund gesagt, okay, wir ändern das Grundgesetz. Die Opposition hat gesagt, okay, wir streichen das Kooperationsverbot ganz, dann können wir das mittragen. Und wir schreiben aber noch rein, dass die Länder 50% kofinanzieren sollen, damit es noch mehr Geld für Digitalisierung gibt. Und das Geld, das wir als Bund geben, das wird ja wohl Anreiz genug sein. Und da hat der Bund sich aber vertan. Auf jeden Fall hat der Bundesrat das dann im Dezember abgelehnt. Und wenn das passiert, dann wird der Vermittlungsausschuss angerufen. Ein spannendes Gremium. Die nennen sich selbst auch die Gesetzesretter. Da kommen 32 Personen aus Bund und Ländern zusammen und versuchen, Kompromisse zu finden. Und das ist ihnen dann auch gelungen, indem es ein Digitalpakt wird und nicht ein reines Förderprogramm. Das heißt, eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, in dem einerseits die Länder nur 10% kofinanzieren und andererseits die Länder sich verpflichten, die Lehrer zu qualifizieren und der Bund die Hardware vor allem zur Verfügung stellt. Und das konnte dann 2019 auch starten.
Wow, damit sind wir ja jetzt dann auch beim Bestehen schon mal des Digitalpakt Schule angekommen und haben uns angeschaut, wie er entstanden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hätte man es denn besser machen können? Also sind die Kritikpunkte von anderen und von uns an diesem Digitalpakt? Flavia, vielleicht sagst du mal, was so andere
grundsätzlich, ja, genau. Also verschiedene Kritikpunkte kamen natürlich von allen möglichen Seiten. Zum einen das grundsätzliche Problem der Umsetzung. Das ist auch gar nicht so leicht zu beheben. Aber nur weil Geld da ist, ist natürlich noch nicht der Bauarbeiter da, der das Glasfaserkabel verlegt, ist noch nicht der IT-Administrator da, der die Technik wartet, also dass durchaus Schulen dann Gelder beantragt haben, aber es hat halt einfach ewig gedauert, bis sie abrufen konnten, weil dann auch gab es auch Lieferkettenproblematiken, dann konnten so viele Tablets nicht bestellt werden, man musste überhaupt erstmal gucken, welche Arten, was zur Verfügung steht und so, also da gab es natürlich allerlei Umsetzungsschwierigkeiten.
Ja, das kennt man ja auch so von Klimaschutzprogrammen der Städte zum Beispiel. Da habe ich ja viel mit zu tun gehabt im Beruflichen und da ist das tatsächlich auch eins der ähnlichen Probleme. So, ich kenne das aus dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, dass halt die Umsetzung fast so schwer ist, wie das Geld erstmal bereitzustellen oder ehrlich gesagt viel schwerer im Endeffekt. Und man da oft auch nicht so viel Einflussmöglichkeiten als Verwaltung oder so hat, diese Umsetzung dann voranzutreiben. Weil wenn keine Handwerker da sind, sind sie nicht da. Und wenn sich niemand darauf bewirbt, jetzt komplett anderes Thema, aber wenn sich niemand darauf bewirbt, eine Schule zu bauen, die man dreimal schon ausgeschrieben hat, dann wird sie halt nicht gebaut. Dann kommt man da auch nicht voran.
Und dann wurde aber auch noch kritisiert, insbesondere aus Steuerzahlersicht, dass der Bedarf nicht beachtet wurde. Das heißt, die Gelder aus dem Digitalpakt sind nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt worden. Je mehr Einwohner ein Bundesland hat, desto mehr Gelder hat es bekommen. Das ist ein Standardschlüssel, wie Gelder verteilt werden. Allerdings wurde halt nicht geschaut, wie weit ist denn in den jeweiligen Ländern oder Kommunen die Digitalisierung schon vorangeschritten? Braucht dieses Land überhaupt so viel Geld? Oder wäre es nicht geschickter, wenn das Geld eher in die Länder fließt, die noch weiter zurückstehen? Sowas ist aber mit den Ländern natürlich nicht umzusetzen, weil die dann sofort auf die Barrikaden gehen. Insbesondere die reicheren Länder wollen sich da natürlich, lassen sich da nichts nehmen.
Ja, das ist ja auch spannend, wenn man überlegt, dass, welcher war das, 91c, das ja sogar auch mit angelegt war sozusagen, da hatte ich das richtig verstanden, dass man den Bedarfen nach hätte man verteilen können, aber halt nicht allen, habe ich richtig verstanden.
Das wäre der 104 gewesen.
Ach so, okay, die Finanzschwachen. Ich als Juristin wahrscheinlich. Genau, aber dass man halt die Finanzschwachen, also dass da schon fast angelegt ist, dass man die Finanzschwachen gerade stützt und das ja eigentlich gerade nicht gewollt wurde. Deswegen ist die Kritik verständlich, aber auf der anderen Seite auch witzig, weil das, denn dann wäre vielleicht das alles ein bisschen leichter durchgelaufen.
Ja, ein sehr guter Punkt. Ja, was dann noch kritisiert wurde, war die finanzielle Dauerbelastung, die viele Schulträger mit diesen Digitalisierungsprojekten eingegangen sind. Das heißt, gerade ärmere Kommunen, die unter Haushaltssicherungen stehen, das heißt, die nur bestimmte Ausgaben, notwendige Ausgaben tätigen dürfen, für die ist es besonders schwer, wenn sie dann auf einmal diese ganzen Geräte haben, die gewartet werden müssen, ne? Irgendwie eine Schulcloud, für die man einen Vertrag abgeschlossen hat bei einem Anbieter, die muss man natürlich weiter bezahlen. Also sowas senkt natürlich die Flexibilität bei der Finanzierung von weiteren Projekten. Also sind bestimmte Gelder einfach festgebunden für Digitalprojekte.
Ja, auch da finde ich es wieder spannend, dass das tatsächlich ähnliche Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kommunen, gerade auch im Klimaschutzbereich gibt, dass man halt, und auch zwischen Bund und Kommunen, dass man halt Gelder für bestimmte auch Personalmittel zur Verfügung stellt oder für Personal zur Verfügung stellt, die da überhaupt geführt werden können, wie zum Beispiel Klimaschutzmanager. Das sind ja auch 2 Jahre und danach ist es halt einfach nicht gesichert. Und erstens muss man da sagen, da denken sich die Kommunen natürlich auch, was bringt es denn überhaupt sozusagen, wenn ich nur 2 Jahre habe und das nicht verstetigen kann, jemanden da einzuarbeiten, der sich dann gerade mal die Kompetenzen angeeignet hat, zum Beispiel für Mittelabrufe oder sowas und so weiter, ne, die Kompetenzen anzueignen, wenn nach 2 Jahren sowieso alles vorbei ist und im Endeffekt die Kommune keine mehr Mittel für Klimaschutzmanager zur Verfügung gestellt kriegt.
Ja, und das ist dann wieder der Punkt, den Winfried Kretschmann kritisiert hat, dass er gesagt hat, nee, wir wollen keine Programmmittel, sondern wir wollen Steuermittel, die wir dauerhaft einsetzen können und nicht für einen begrenzten Zeitraum. Und apropos begrenzter Zeitraum, da sind wir jetzt auch schon bei dem Kritikpunkt zum schleppenden Mittelabruf. Also es hat tatsächlich lange gedauert, bis die Mittel abgerufen wurden. Der größte Teil ist noch überhaupt nicht ausbezahlt. Es liegt natürlich daran, weil es kompliziert ist. Also erstmal haben die Länder sich ja erkämpft, dass sie selber Förderrichtlinien umsetzen. Das heißt, in jedem dieser 16 Bundesländer gibt es andere Förderrichtlinien. Darauf mussten die Schulträger sich bewerben. Dafür mussten sie erstmal medienpädagogische Konzepte schreiben, mussten klar machen, dass sie einen Bedarf haben, womit sie die digitale Software, was sie damit tun wollen im Unterricht oder auch außerhalb. Und für dieses Erstellen dieser pädagogischen Konzepte gab es auch in gerade Schulen, die schlecht aufgestellt ist, häufig keine zeitlichen Ressourcen. Also da hatte einfach niemand Zeit, sich das alles mal anzuschauen. Und klar, die Kommune war zuständig, aber sie brauchte natürlich die Zuarbeit der Schulen.
Ja, und da ist es ja auch besonders so, dass es nicht nur, also es ist einmal ein zeitlicher Punkt, aber auf der anderen Seite wirklich auch dieser Kompetenzpunkt, dass es Fördermittel zu beantragen, muss man üben. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das kenne ich halt auch aus dem Klimaschutz. Das muss man üben und da muss man sehen, wie, was genau man wo reinschreibt, damit man halt was bekommt auch zum Teil oder worauf man sich wie bewerben kann und so weiter. Und dieser Kompetenzaufbau, der braucht ja einfach auch Zeit. Deswegen schon dadurch gibt es dann den zeitlichen Verzug, weil ja die Schulen einzeln sozusagen diesen Kompetenzaufbau erstmal erledigen müssen.
Genau. Oder die Schulträger, genau, sowohl als auch.
Genau, sowohl als auch, aber auch die Schulen. Und ich denke, bei den Schulträgern, da kann ich es mir noch eher vorstellen, dass es da halt, dass da einfach Leute dafür auch abgestellt werden, weil sie ja mehrere Schulen gleichzeitig betreuen. Aber natürlich in einer Schule, wo es sowieso einen Lehrermangel gibt und ich weiß nicht was, bla bla bla, wissen wir alles. Gerade da, ach so, das muss man auch sagen, und Lehrer auch nicht dafür angetreten sind, Verwaltungsabläufe umzusetzen, sondern eigentlich ja dafür angetreten sind, Kindern was beizubringen. Deshalb ist das schon in Schulen nochmal schwieriger.
Und ein weiterer großer Kritiker des Digitalpakts Schule ist der Bundesrechnungshof. Der hat den ziemlich zerpflückt und einen großen Nachteil ausgemacht. Und zwar dadurch, dass man sich dafür entschieden hat, dass jedes Bundesland einzeln ausschreibt und abrechnet. Es sind halt insgesamt 38 verschiedene Behörden mit den Umsetzungsformalia des Digitalpakt Schule auf Länderebene betraut. Und das ist halt eine große Doppelarbeit, die man vielleicht hätte bündeln können auf Bundesebene. Aber gut, da musste man sich halt einigen mit den Ländern.
Da gibt es, glaube ich, auch so ein Wimmelbild zu. Das habe ich, glaube ich, mal gesehen. Das machen ja Digitalisierungsfans gerne, dass sie irgendwie die ganzen Behörden und deren Zusammenhänge irgendwie aufmalen. Das ist halt wie bei allen diesen Wimmelbildern, sonst wären sie ja auch nicht so en vogue, ist das sehr amüsant anzuschauen. Ich finde das eigentlich eine ganz spannende Frage, weil das ja schon auch eine grundlegende Frage ist oder auch ein grundlegendes Problem ist zwischen Effizienz und dem föderalen Mehrebenensystem. Das gilt nicht nur für den Föderalismus, also für Bund-Länder, sondern auch für kommunale Selbstbestimmung und so weiter. Wo man ja auch sagen muss, einerseits haben wir irgendwie Fachkräftemangel und irgendwie nicht genug Zeit und nicht genug Geld dafür, die ganzen Leute einzustellen. Darauf habe ich ja eben auch schon mal Bezug genommen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch die Entscheidungen, die die Regionen betreffen, in der Region lassen, was ja auch ein großer Wert ist. Und ich glaube, dass das ist, wird einfach immer in einem gewissen Spannungsverhältnis bleiben. Aber man kann natürlich schon darüber nachdenken, wie man das vielleicht schon noch verschlanken kann oder effizienter machen kann. Auch zugunsten der Kommunen und der Länder, weil dieses Problem, das dann aufgemacht wird, ist ja oft, naja, aber wir haben gar nicht die Leute, die diese Fördermittel abrufen können. Oder wir haben nicht die Kompetenzen dafür, dass diese Fördermittel abgerufen werden können.
Ja, Effizienz von Zentralisierung versus Subsidiarität, also dass man es auf die niedrigere Ebene schiebt. Ja.
Genau, und da muss man ja, also das, ich bin da gar nicht vollkommen für Effizienz so, sondern ich, und es ist auch im Endeffekt ja nicht immer effizienter, das zentralisiert zu machen. Das müssen wir nur nach Frankreich gucken, wo es einfach zentralisiert nicht gut funktioniert, sage ich mal, nicht immer gut funktioniert. Mein Punkt ist nur, dass das halt dieser Zwiespalt sozusagen ist, in dem wir uns immer bewegen, so ein Kontinuum, in dem man sich halt mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung bewegt. Und ich aber glaube, dass wir gerade hier in Deutschland da noch einiges besser machen können. Damit sind wir ja jetzt auch schon fast im Wäschekorb. Was ist denn bei dir im Wäschekorb jetzt übrig geblieben als Learning sozusagen, Flavia?
Ja, ich fand beeindruckend, wie wirklich dieses Framing, also dass man das Wort Kooperationsverbot so breit streut und immer wieder nutzt, dass ja wirklich alle aufgegriffen haben, wie dieses Wort so stark werden kann, dass es am Ende es schafft, diese Entflechtung, die man 2006 ja vorgenommen hat, mit der Föderalismusreform umzukehren. Weil das war ja eigentlich sinnvoll, die Föderalismusreform von 2006. Es gibt sehr viele Aspekte, die daran sinnvoll sind. Und die Argumentation der Länder fand ich auch sehr nachvollziehbar. Für die habe ich persönlich sehr viel Sympathie. Und das aber mit diesem Framing des Kooperationsverbots, dass man das wirklich so stark durchgeschlagen hat, dass man das unbedingt abschaffen wollte. Und das fand ich, war für mich mein Top-Learning. Ja, und Kim, was ist für dich im Wäschekorb liegen geblieben?
Das hat man ja schon so ein bisschen mitgekriegt, wahrscheinlich jetzt in meinen letzten Kommentaren, dass es für mich super spannend ist, dass es in diesem Mehrebenensystem, das wir haben, oft die gleichen Probleme auf den verschiedenen Ebenen gibt. Das ist halt dieser Mittelabruf, auf der einen Seite nicht genug Manpower oder Womenpower, also nicht genug Kompetenzen auch, also Kompetenz im Sinne von fachlicher Kompetenz, um etwas umzusetzen. Und auf der anderen Seite aber auch der große Wille, und dafür habe ich auch Sympathie, auch wenn ich es natürlich auch ein bisschen kritisiere, auf der anderen Seite immer dieses Gefühl, wir dürfen uns diese Macht oder diese Kompetenzen jetzt auf im Sinne von Umsetzungskompetenz und Rechtsgebungskompetenzen nicht nehmen lassen. Und das kommt halt irgendwie immer wieder, auch mit dem Mittelabruf. Das ist ja ein ganz großes Ding. Habe ich, glaube ich, in jedem Förderprogramm bisher war das große Problem. Und ich merke halt für mich wirklich, dass ich da so ein bisschen weniger Geduld, glaube ich, mit PolitikerInnen haben werde in Zukunft. Wenn es heißt halt, naja, war eigentlich super unser Förderprogramm, aber der Mittelabruf hat nicht geklappt, weil das Problem meines Erachtens wirklich bekannt ist und man dann vielleicht schauen muss, wie kann man den Mittelabruf denn vereinfachen und wie kann man das Ganze erleichtern, auch mit den Eigenmitteln. Da wissen wir auch, dass das immer ein Problem ist, egal ob auf kommunaler Ebene oder auf Länderebene. Und wenn wir diese Probleme kennen, dann kann man sich irgendwann nicht mehr darauf beziehen und sagen, wir haben ein gutes Förderprogramm gemacht, aber die anderen haben es verdödelt. Genau, das ist so mein Learning da draus. Und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende, oder? Mit unserer Endrubrik, was ist im Wäschekorb geblieben? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Flavia.
Mir mit dir auch.
Und wir haben uns sowieso gefreut, dass ihr uns jetzt alle zugehört haben. Kritik und Anmerkungen immer gerne an hinterderwaschmaschine@gmail.com. Ja, wir haben unsere eigene E-Mail-Adresse schon.
Es ist ein Wort.
Es ist ein Wort, genau. Deswegen habe ich auch keine Punkte und keine Leerzeichen mit.
Sehr gut, ich wollte es nochmal betonen.
Ist auch sehr gut. Und bis zum nächsten Mal hinter der Waschmaschine. Nach all der Kritik am Mehrebenensystem und am Föderalismus möchten wir uns mit einem Zitat verabschieden von Herrn Kretschmann.
Wir sollten nie vergessen, die Länder gab es vor dem Bund. Der Bund wurde von den Ländern gegründet und nicht umgekehrt. Und deswegen sollten wir selbstbewusst und auf Augenhöhe dem Bund begegnen.